Hallo Leute, herzlich willkommen zur 55. Ausgabe von «Schau mal». Hey, am anderen Ende habe ich den Moski sicher. Moski, wie geht's?
Ja, gut, ciao Tommy. Schnell eine Frage, bevor wir hier einsteigen. Warum sind wir überhaupt hier und nicht auf der Piazza Grande im Moment, wo das Filmfestival läuft? Irgendwie ist das. Sind wir am falschen
Das ist
Ort, oder?
wir sind fast im falschen Film. Nein,
Im falschen Film,
anyway.
ja, richtig.
Wir haben es noch nicht gerade
Mist.
geschafft, sagen wir es
Ja,
mal so.
genau. Wir sind noch nicht so berühmt, dass wir eingeladen werden. Ja gut, also und lassen wir das.
Gut, ja,
Genau.
draussen hat eben das Wetter gerade ein bisschen gekehrt, wie ich gesagt habe. Es kommt gerade regnen. Irgendwie stimmt das leider gerade ein bisschen zu dem Einstieg, den ich machen möchte, nämlich hier
Yes.
grosse Honorable Mention aussprechen. Wir haben es sogar schon im Vorbesprechen, haben wir so kurz zusammen erwähnt, und das per Zufall. Es geht um einen grandiosen Schauspieler, der eigentlich heute vor 10 Jahren leider verstorben ist. Am 11. August ist das so exakt gewesen, 2014. Und es geht um einen Robin Williams. Von mir aus gesehen, ein wirklich grandioser Schauspieler. Er hat leider Suizid begangen dann, und ich möchte hier wirklich ganz ein grosses Honorable Mention an ihn aussprechen. Ich habe ihn geschätzt, ich habe seine Rolle cool gefunden, ich bin auch ein bisschen mit ihm in das Filmische gross geworden. Wie hast du das, Moski? Die Bedeutung von ihm?
Ja, also ich habe ihn sehr, sehr gerne als Schauspieler. Von früh an eigentlich, oder? Ist er, wo ich noch Kind oder Teenager war, sind natürlich schon Filme bekannt gewesen von ihm, wo man gerne hat geschaut, oder? Und was ja ihn auch so speziell gemacht ist, dass er so vielfältig ist in diesen Rollen, oder?
Genau. Ja, einfach von Peter Pan über eine Mrs. Doubtfire, über irgendeinen Professor, im Prinzip seine Sache dazugibt, über One Hour Photo, wo er auch mal eine dramatische Rolle, also eine kleine psychopathische Rolle hat gespielt, der Bösewicht. Also er ist wandelbar gewesen, er hat viel Schank gehabt, einen riesen Humor, eine gute Seele. Aber hat Hollywood echt auch etwas gegeben, also seine Comedy, die er hat bezogen hat, die er gemacht hat, die habe ich wirklich auch geschätzt. Also seine Art einfach, ja.
Ja, und alles
Das
eben
werde
er
ich
auch
hat
ernste
aufgeschrieben.
Rollen gehabt, oder, wo er gespielt hat, wo er ja auch den Oscar noch hat bekommen mit seiner Rolle bei Good Will Hunting. Und ja, wirklich, also ich war schon traurig gewesen und geschockt, wo man da die Nachricht vor 10 Jahren hat gehört. Und gerade, ja, eben so ein Mensch, der auch bekannt ist gewesen für seine Comedy, dass er die Leute zum Lachen bringt. Und selber eben vielleicht nicht immer so viel zu lachen hatte.
Ja, man muss vielleicht noch anfügen, oder? Es ist ja auch die Levi-Demenz bei ihm diagnostiziert worden. Oder das hat er einfach extremes depressives Verhalten plötzlich gehabt. Seine Frau hat sich auch mal geäussert, also, dass er zeitweise auch gar nicht mehr so erreichbar war. Oder? Und das tut dann, eigentlich hat er das gegen aussen auch lange aufrechterhalten, also als Mensch, privat, und hat aber sehr stark gelitten unter dieser Krankheit, die ihn schlussendlich dazu hat bewogen, tragischerweise sich dann auch das Leben zu nehmen. Und das ist halt wirklich schade. Da ist Hollywood wirklich ein grandioser Schauspieler verloren gegangen in einem geringen Alter. Und ja, ich denke jetzt mal hier ein Speakout für Robin
Ja.
Williams.
Was ist denn so aus dem Stegreif, wenn jetzt ein Film würdest, so Lieblingsfilm rausheben? Das überrascht dich vielleicht so ein bisschen.
Ja, also ich denke jetzt mal, für mich natürlich sehr einschneidend, oder als Jugend habe ich das mit dem Peter Pan natürlich extrem in Erinnerung. Das ist vielleicht nicht gerade ein Lieblingsrolle, aber es ist sicher die markanteste, die ich ein bisschen assoziiert habe als Kind, oder, wo ich so eingestiegen bin, das Film Business. Aber nennen natürlich eben auch die Rollen von Mrs. Doubtfire, wo ich auch den Schank, den er hatte, und dann eben auch den Mann, wo die Frau verkörpert und so. Das ist ja auch köstliche Komödie für all die, die es vielleicht noch nicht kennt haben, oder was noch nicht gesehen haben. Das war 2003 gewesen, genau. Das hat eigentlich recht viel, aber ich kann das nicht mehr aus einer Rolle beschenken. Oder, ja, schöne Rolle gewesen. Wie du sagst, eben recht vielseitige Rollen, oder?
Ich bin ein bisschen bei den ernsteren Sachen, also natürlich Club der Toten Dichter, wo mir sehr auch ans Herz gewachsen ist. Und er habe ich vielleicht noch so ein bisschen einen unbekannteren Film von ihm, das ist Patch Adams, wo er eigentlich so einen Klondoktor spielt. Und das ist auch eine wahre Geschichte von denen, also die gibt es ja heute noch. Die Klone, die eben im Spital sind, vor allem bei den Kindern, dann vorbeigehen und die ein bisschen aufheitern. Und das hat eben der Patch Adams, der hat es wirklich gegeben, in die Welt, oder das erfunden quasi und das gemacht, während die Rolle gespielt. Und ja, das gibt es ja heute noch. Ich habe mal einen Vortrag gehabt noch, über das und darum habe ich dort so einen persönlichen Bezug noch dazu.
Ja, stimmt, das habe ich auch gesehen. Das ist auch sehr empfehlenswert. Ich habe gerade so ein bisschen die Tragik und die Komödie, die das vereint eigentlich auch wieder.
Genau.
Genau.
Gut, aber was haben wir heute auf dem Programm jetzt eigentlich, Tommy? Wir haben viel los,
Wir haben viel vor, wir haben relativ viele Filme geschaut. Teil haben wir auch nicht zusammen gesehen, Teil haben wir auch einzeln gesehen. Und wir steigen gerade ein. Wir haben einen ganz sicher zusammen gesehen, nämlich, und das ist der Quiet Place, Day One, Tag 1. Genau. Moski, was hat dir der Film gegeben? Oder was denkst du jetzt von der Handlung her? Just Prequel, so gesehen, oder? Das erklärt ja eigentlich den Einstieg in die Quiet Place-Serie. Es hat ja zwei Ableger zuerst gegeben. Hast du das wahrgenommen?
Ja, hast du beide gesehen, die Vorgänger von dem, oder, also Vorgänger, ist eigentlich das falsche Wort, Vorgänger, genau, ja, aber die ersten Filme von dem Franchise, nenne ich es mal, genau. Hast du die gesehen, beide?
Oh. Ja, die habe ich geschaut, ja. Genau.
Ja, egal. Und ich habe die beide sehr gut gefunden. Also vor allem das Eis auch mit der Emily Blunt, wo, ja, vielleicht hätte ich nicht gewusst, um was es geht. Es kommen eigentlich Außerirdische auf die Erde. Und das sind rechte Monster, die da sind, die eigentlich da voll auf die Menschheit losgeht. Und die haben aber eins so wie Manko, wenn man so will. Also die hören extrem gut, aber sie sehen nichts. Oder? Und darum darf man eigentlich eben nichts sagen. Darum heisst es so, a quiet place. Also muss möglichst leise sein, dass einem die Monster nicht hören. Und das Eis ist einfach so wahnsinnig, oder? Dort, weil sie haben noch ein kleines, neugeborenes Kind, das eben da auf die Welt kommt. Und, mach das mal, oder? Das kannst du einem Kind nicht sagen, es soll ein Leisli sein und nicht rennen. Das geht ja gar nicht. Und, wie sie dort mit dem umgehen. Also, dort ist einfach so wie die Not ist so riesengroß. Und dort lebt man so viel mehr mit. Und jetzt, ich sage jetzt mal, mit dem dritten Film ist das wie, ja, so, man kennt es einfach schon so ein bisschen und irgendwie ist die ist das nicht mehr so besonders, oder die Prämisse, die jetzt da hier der spielt, oder? Und,
ich glaube, du
weißt, was das raus will, oder?
Ja. Etwas an vom Spannungsbogen, nehme ich an.
Ja, absolut, genau. Ja, du sagst es richtig, ja.
Wenn ich es gerade so reinwirf, ja. Oder? Spannungsbogen von den ersten zwei Filmen, die sie rauskamen, hat mir relativ hoch gedacht. Wir kennen die Wesen noch nicht, die eben auf die Geräusche, auf die Töne reagieren und dort eben die Sensorik haben und sonst eigentlich wie blind sind. Und das hat für mich Spannung erzeugt. Vor allem tauchen sie immer nur ganz kurz und sequenziell oder schattiert auf und verschwinden dann auch wieder. Oder man ist nie so sicher, ob sie jetzt auftauchen. Und in diesen zwei ersten Teilen spielen sie, glaube ich, relativ stark mit dem. Oder? Da hat man immer das Gefühl, passiert jetzt etwas, kommt jetzt etwas und dann eben macht etwas. Und dann ist man wirklich so ein bisschen in dieser Anspannung innen. Oder? Und spürt man so, dass sie jetzt eben die Geräusche nicht dürfen machen, dass die Monster jetzt nicht können, Ausfindung machen anhand von dieser sagen wir mal, die Allwellen und eben den Geräusch selber, oder?
Ja, und sie haben dann schon auch so ein bisschen wie Mechanismen, oder, wo sie so ein bisschen wissen, wie sie mit dem müssen umgehen oder eben auch ein Monster können bekämpfen. Und jetzt
Genau.
kommt eigentlich ja der Day One, wo man eigentlich lernt, eben der Tag 1, wo die Aliens jetzt da sind, auf die Welt kommen. Aber ich nehme es ein bisschen vorweg, oder, für mich hat es wie nichts Neues für das Franchise oder für die Geschichte gebracht. Also ich habe so ein bisschen mehr, mir auch noch erhofft, dass ich da ein bisschen mehr erfahre, ja, was sind die Aliens, warum kommen die, oder was weiss ich jetzt, warum gehen sie denn da auch auf die Menschen los und so, aber das erfahrt man irgendwie gar nicht mehr.
Ja, vielleicht
Und
müssen wir schnell den Handlungsstrang, oder? Von jetzt dem Quiet Place Day One, oder? Es spielt jetzt New York, wo eben die Invasion von den Aliens kommt. Und dort verfolgt man ja eigentlich eine Geschichte von einer Frau, die an Krebs erkrankt ist, nämlich Samira, gespielt von der Lutipa Nyong'o. Und sie ist dann dort in New York in der Stadt, erlebt es, wie das dort abgeht, wie die Monster, die Aliens auf die Erde kommen in New York und dort Höllengeschichte abgeht und so. Das aber relativ schnell, oder? Und probiert sich durch die Stadt zu schlagen mit ihrer Katze. Das habe ich noch, das ist noch eine coole Anekdote, dass die Katze immer so bei ihr ist. Das habe ich noch, das war noch catchy gesehen.
Ja, das habe ich auch noch so
Trifft das.
gute Dings gefunden, ja.
Genau, aber
Aber
es trifft dann auch dort eben auf.
wenn du das schon so
Ja.
ein bisschen wie soll ich sagen, der catchy Ding ist,
Ah.
ja, der weiß ich irgendwie. Ja, du spürst mich schon ein bisschen, der weiß ich nicht.
Voilà. Genau. So. Ja, und sie probiert sich eben dort nennen von durch das New York, wo langsam so ein bisschen am Untergehen ist, eben durch das, dass Monster die Menschen angreifen und recht konsequent. Und man sieht eben sehr schnell all die Monster. Das habe ich eben dem auch ein bisschen übel genommen. Darum eben der Spannungsbogen, der dort ein bisschen geknickt wird, dünkt mich durch das. Und trifft dann auf den Eric. Und der Eric bündet sich dann mit ihr in diesem Überlebenskampf. Also sprich, zuerst will er eigentlich so ein bisschen wie Lust, aber bleibt dann auch gleich bei ihr. Und dann wird eigentlich so ein bisschen die Beziehung zwischen ihnen, bildet ja dann so ein bisschen den Hauptpart. Nennen mit gewissen Nebenrollen, wo nennen der Jimon Honsu auch noch vorkommt, als New Yorker, der dort um zu überleben kämpft. Aber ihn sieht man ja im Trailer, und ich habe jetzt gedacht, er hat viel mehr Screentime, oder der Honsu. Er ist ja dort so ein bisschen, er kommt ja dann später, eben im zweiten Teil vom Original wieder, oder ist der dort ein Part. Aber hier spielt er ja eigentlich keine Rolle bei Day One, kann man sagen, wie der Grosse. Ja. Und ich weiss nicht, also was ich muss sagen, was ich cool habe gefunden und die Lutipa Nyong'o finde ich immer, ist ja so über den Krebs, die Hoffnungslosigkeit und ein bisschen auch die Sehnsucht, die sie da ein bisschen in sich trägt, auch von alten Zeiten mit Rückblenden und gleichwohl der Wille dann auch ein bisschen zu überleben in dem Innen. Das kauft man ihr irgendwie noch ab, oder in dieser Apokalypse mit diesen Aliens. Was würdest du dazu sagen, so zu dem?
Ja, also das spielt sie eigentlich wirklich gut. Das ist sicher erwähnenswert an diesem Film. Also die Schauspieler haben mich eigentlich dort überzeugt, ja. Die machen ihre Sachen hier gut. Eben nimmt man ihn ab, oder Joseph Quinn, der eben der Eric spielt. Macht das gut, der ist auch so ein bisschen in dem, also der ist so hilflos, oder, und in dieser ganzen Stadtin oder dieser Geschichte, wo da über die Personen über einbricht, und das spielt er eigentlich sehr gut, aber also so wie die Hilflosigkeit, aber dann gleich probieren sie so ein bisschen die Menschlichkeit eben überzubringen, was eben braucht in dieser Situation, oder, dass du irgendwie nicht durchdrehst. Und das, die Chemie zwischen den beiden, das passt dort eigentlich sehr gut. Ja.
Ja, und sie eigentlich eben die Samira, wo eben der Krebs hat oder wo eigentlich am Tod geweiht ist, wo eigentlich blöd gesagt ihm noch viel mehr zeigt, wie viel wertvoll das Leben kann sein, oder eben die Sehnsucht. Und die Anekdote, die habe ich schon ein bisschen rausgenommen, jetzt aus dem Film raus. Und das ist schon, finde ich, fast das Kernstück und das Schönste. Das drumherum, eben mit den Aliens, mit den Monstern, ist mir zu patchy, einfach zu effekthascherisch, ja, hier kommt noch eins und so. Und das habe ich dann ein bisschen schade gefunden. Also, dass die Spannung, die eigentlich die zwei ersten Filme in sich gedreht haben, dass man sparsam mit dem Monster, mit Alien umgeht, hat man hier einfach so ein bisschen aufpumpt und gesagt, jetzt geben wir hier mal ein bisschen mehr ein auf, sagen Sie jetzt, ein bisschen mehr auf Action oder ein bisschen mehr auf Visual, oder? Und, aber in diesen Visuals innen ist es ja nicht immer nur cool. Also, es wird nicht immer von Handmacherei und Defekte habe ich unterschiedlich gut gefunden, umgesetzt. Es hat mal bessere Sequenzen und dann wieder mal CGI, wo ich denke, hat man auch schon besser gesehen. Also, dort schwankt der Film und dort wird er für mich dann wieder eher mittelmäßig. Also, wie du sagst, Schauspieler für mich erhaben, aber dann mit der Prämisse von den um die Aliens fing ich dann, okay, das ist dann ein bisschen too much. Also darum fällt das dann ein bisschen bit in sich. Oh, ein Teil vom Film, sagen wir.
Mm-hmm.
Absolut, wie ja. Siehst du das so?
Also ja, ich auch. Also für mich ist der schwächste Teil in dieser ganzen Reihe innen. Aber mehr eben auch aus dem Ding raus, weil er so wie nichts dazu beiträgt zu dem ganzen Franchise, oder? Was das soll. Irgendwie habe ich... ist so ein mehr, weißt du, dass das irgendwie die, das so ein bisschen wachsen kann, oder? Und für mich braucht es eigentlich auch nicht einen weiteren Film. Also für mich ist die Geschichte wie ausverzählt, oder?
Ich würde jetzt, wenn wir auf unsere Wertung zurückkommen, so unseren 5 möglichen Sternen, würde ich noch bei einem 3 bleiben. Also ich würde dem ein Schaubar geben. Ich finde, er ist schaubar. Eben durch das, dass eigentlich der Schauspieler gut sich einfügen in das Ganze. Eben die Lupita Nyong'o finde ich wirklich, sie spielt es gut. Kann man schauen.
Ja, ich habe das auch. Ich auch, schaubar. Definiert, da sind wir doch uns einig. He?
Voilà.
Und jetzt sag mir, gut. Ist Twister auch schaubar? Musst du nicht vorwegnehmen. Twisters, ah ja, sorry. Twisters, ja.
Yeah. Genau.
Ich bin drum beim Eis noch bleiben stehen. Ich bin noch beim Twister.
Das hätte ich noch nicht mitgeluftet. Mit dem zweiten. Nein, ja, wie du gerade hast erwähnt, 1996 hat man ja mal das Original, das zu Dutzenden Memes hat geführt, fliegende Kühe, was hat mitgenommen mit dem Twister, hat man mal verfilmt. Dann zumal und hat eigentlich auch durchschnittliche Metacritics bekommen vom Regie dann noch Jan de Bond. Und ja, Helen Hunt war dort sogar noch in der Hauptrolle gewesen, als Dr. Joe Harding und mit ihrem Mann dort noch Billy Harding, also sprich, und sogar noch in der Nebenrolle der Philip Seymour Hoffman. Also das Cast dann zumal, wir reden jetzt vom Original Twister 1996, ist wirklich noch recht erhaben gewesen. Und auch von den Effekten her hat man dann zumal eigentlich auch schon ein relatives gutes Level erreicht. Und jetzt hat man das eigentlich wieder aufgegriffen im Jahr 2024, nämlich eben mit Twisters. Ja, die Twisters, wie twisten die? Ich würde mal sagen, kommen wir mal zuerst zur Regie. Das ist der Lee Isaac Chung. Das ist ein amerikanischer Koreaner, der das verfilmt hat. Ist eher für anders bekannt. Wo er da schon produziert hat. Mit unter anderem auch an der Mandalorian-Folge beteiligt gewesen und so weiter. Das ist noch so ein kleiner Sidekick. Und dann haben wir eigentlich auch wieder so Forscher-Teams, die sich da reingeben. Das eine ist eben, die Hauptrolle ist die Kate. Daisy Edgar Jones spielt die und hat dort dann ein Team um sich herum mit dem Bone zum Beispiel gespielt von Brandon Perra. Und dort sind sie dann auch unterwegs und probieren zu forschen um die ganzen Twisters. Also sprich, sie hat ein grosses Ziel und sie hat auch so eine Fähigkeit eigentlich, dass sie so das Gefühl von diesen Twisters, wie sie die verhalten. Also es ist jetzt nicht übersinnlich, aber sie kann so ein bisschen den Wind abschätzen und die Grösse und die ganze physikalische Geschichte. Also sie hat dort so ein bisschen ihre Vibes als Sturmjägerin und als Wissenschaftlerin, die sie dort eingehen. Und sie will eben einerseits das Wetterwarnsystem und auch, dass sie einfach die Twisters in sich zusammenfallen lassen. So ein Ziel. Und es geht als kleiner Mini-Spoiler natürlich zuerst mal schief und so. Und dann kommt das Ganze, trifft sie dann auf ein bisschen wahnwitzigere Sturmjäger, die einfach ein bisschen für mich auch klischeehaft sind. Wer den Film dann wird sehen, wird es sich zu Gemüt führen. Dort kommt dann neben der Tyler, der Glenn Powell, der eben so ein kleiner, sagen wir jetzt mal, ein Draufgänger ist und er ein bisschen anders tickt als sie. Und Kate eben ist auch ein bisschen traumatisiert von diesem Sturmjagen. Und er probiert sie dort so ein bisschen aus der Reserve zu locken und dann ein Team zu bilden. Und sie fassen sich zeitweise, vertragen sich wieder. Also eine kleine Mikroromanze zwischen diesen zwei entsteht. Und ja, ich sage jetzt mal, wenn wir jetzt so ein bisschen in die Wertung hineingehen von Twisters, also die Machart, wie es aufgemacht ist, die habe ich gut gefunden. Also optisch finde ich, bringt er etwas her. Und jetzt kommt die Ironie, Moski. Irgendwie lebt der Film von dieser Optik. Also, es klingt jetzt ironisch, wir haben hier ja schon manchmal besprochen, dass es nicht gut aussieht. Und Finger lebt von dem, dass es eigentlich noch gut aussieht und dann die schauspielerische untergeht. Und das ist ein bisschen die Ironie, ich glaube. Aber einerseits, dass sie die Twister gut in Szene setzen oder die Katastrophen-Events, dass nicht steht, Auto zerfährt, das Zeug durch die Luft fliegt, akustisch wie auch visuell gut dargestellt. Zum Teil gute Kameras. Die Schauspieler catchen ihn. Und es ist teilweise sehr auch ein bisschen vorausschaubar, stereotypisch, was so die einzelnen Protagonisten angehen. Also, es gibt da so einen Wissenschaftler, der mit ihr zusammen ist und dann sich eigentlich ein bisschen mehr am Geld verschreibt. Ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein. Und dann eben so ein bisschen auch wieder ein bisschen schwankt und Gewissensbiss und so. Aber alles so ein bisschen vorausschaubar. Und
das aber ist ehrlich das gesagt, Gefühl, habe ich gar keine andere Erwartung an den Film. Also weisst du, ich würde in den Film reingehen, weil ich ja eben auch die Effekte sehe. Und dann, also das ist so meine Erwartungshaltung, die ich jetzt hätte, wenn ich in Twisters reingehen würde. Und ich glaube, dann bin ich nicht zufrieden, oder, wenn ich rauskomme, oder nicht? Oder...
Das sagst du gut eigentlich. Also für die, die Katastrophen sehen wollen und die Optik nicht, sage ich jetzt ein bisschen salopp ausdrückt, lenkt das dann auch. Oder? Wenn man natürlich dann ein bisschen mehr Tragödie oder eben ein bisschen mehr Tiefe will, lenkt es natürlich dann nicht. Und vielleicht bin ich sage es jetzt auch, wenn ich dort denke, okay, können sie jetzt dort wieder ein bisschen drüber hinweg, also können sie dem noch eine Special Note von dem zufügen. Aber das bleibt eigentlich wie in anderen Katastrophenfilmen, bei vielen Hollywood-Sachen, so stereotypisch und mit Pathos beladen, also ein bisschen mit USA-Pathos. Das ist too much. Und wie du sagst, das hat man eigentlich früher nicht anders gekannt und sie fahren das eigentlich auch ein bisschen weiter. Aber das habe ich, ja, das ist eigentlich der dran scheitert, bloß gesagt, dann auch ein bisschen. Also, ja.
Was also,
rein Wertungstechnik,
ja.
Bin ich jetzt dort ein bisschen eingeklemmt zwischen würde nicht heranschauen, muss nicht heranschauen, um einen schaubar. Ich tendiere zu einem schaubar, weil er visuell wirklich okay ist. Und inhaltlich nicht wirklich gut. Sagen wir 2,5 von 3 möglichen, von 5 möglichen Sternen.
2,5 Twisters. Hey.
2,5 Stürmli.
Was ich noch möchte erwähnen, und das ist mir so ein bisschen aufgefallen, die letzten Mal, so ein Phänomen, jetzt hier mit dem Glenn Powell, dass es so Schauspieler und Schauspielerinnen gibt, wo plötzlich gibt es auch viele Filme, weißt du, so aufs Mal, wo irgendwie kommen, oder? Jetzt eben der Glenn Powell, hast du jetzt gefühlt, der ist gerade in jedem Film, eben jetzt Twisters, dann Anyone But You, wo übrigens mit der Sydney Sweeney, oder, wo gerade auch überall irgendwie jetzt gesehen ist in den Filmen. Und Hitman kommt ja jetzt auch noch mit dem Glenn Powell, wo man ja in Amerika bereits auf Netflix kann schauen kann. Der ist halt nur auf Netflix rausgekommen. Und ziemlich ein Hit, der Hitman. Und der startet jetzt hier bei uns im Kino. Ich gehe davon aus, dass er dann auch auf Netflix kommt. Aber bei uns hat er eben einen Kino-Release bekommen. Und eben, der Glenn Powell ist gerade überall im Moment. Du, es ist mir schon bei anderen aufgefallen, dass das, ja, das ein lustiges Phänomen ist, dass da manchmal, ich keine Ahnung, warum es das so ist, oder? Die Filme nicht gleichzeitig alle drehen und produzieren, aber wahrscheinlich eben auch mit Schneiden und bis der Release wirklich rauskommt und Filmverlag etc. gibt es dann auch die Zufälle, dass du irgendwie das Gefühl hast, klar, das sind natürlich so ein bisschen aufstrebende Stars, die man jetzt auch natürlich überall näher bucht, weil man weiss, dass sie vielleicht ein bisschen Kassenschlager werden, Schauspielerinnen da dabei sind. Aber ja, es ist mir jetzt gerade aufgefallen, die letzten 1-2 Jahre, dass das immer wieder vorkommt. Das noch so eine Anekdote. Ja.
So fast ein kleines Casting on demand, kann man fast sagen, dass sie dort eigentlich wirklich so
ja, wahrscheinlich, weißt du, auch das Management, oder, hinter diesen Schauspielern und Schauspielerinnen, oder, und natürlich geht die Gunst der Stunde packt, oder, und die dann möglichst für viel Rollen bucht, oder kann buchen, natürlich die Zusage bekommt, dass die beliebte Person bist, oder, ja, muss man das natürlich ausnutzen, das ist schon klar, oder?
Klar, da bist du im Gespräch und so, dort stellt sich natürlich irgendwann die Frage Masse und Klasse. Also natürlich im Sinn von, liest man sich jetzt das aus oder sagt einfach das Management, wir haben noch nicht viel mehr. Und das würde das Ganze auf eine andere Diskussion lüpfen, denke ich, könnten wir mal wieder darauf zurückkommen. Genau. Gut. Jetzt hast du da glaub, auch noch etwas nachgeschaut, was ich schon mal gesehen habe. Und das ist doch der Love Lies Bleeding, oder?
Absolut, ja. Da habe ich jetzt geschaut. Wo du hast schon mal ganz kurz darüber berichtet, darum machen wir es nicht ganz so ausführlich. Aber ich habe jetzt auch noch geschaut und wir sehen, wir nehmen es gleich noch rein. Love Lies Bleeding mit der Kirsten Stewart, wo man kennt aus Twilight natürlich. Aber vielen eben anderen kleinen Filmen, die jetzt hier die Hauptrolle spielt als Lou. Sie spielt oder ist im Bodybuilding-Center innen und tut dort das alles so ein bisschen koordinieren, ist in der Kasse am Empfang und tut es dort so ein bisschen koordinieren. Und dann gibt es eben Jackie, gespielt von der Katie O'Brien, und die ist da ein bisschen unterwegs und die will also einen Bodybuilding Contest auf Las Vegas und auf ihrem Weg dorthin macht sie einen Stopp und geht natürlich dort trainieren in das Center und lernt dann eben die Lou kennen und dort entsteht dann eine Beziehung zwischen den beiden Frauen. Aber die Geschichte wird dann recht abgefahren, das tun wir jetzt nicht spoilern. Auf jeden Fall geht es natürlich nicht nur, oder eigentlich gar nicht, um Bodybuilding und den Contest. Das ist so ein bisschen eine Side-Story. Sondern es wird dann auch recht blutig. Es hat da einen Kriminalfall so ein bisschen drin. Und ein bisschen Thriller. Und alles läuft dort dann so ein bisschen aus dem Ruder raus, sag ich jetzt mal. so ein bisschen Sex and Crime ist dann so ein bisschen unter dieser Prämisse, würde es irgendwie. Ja, ich auch.
Schon noch so ein bisschen das LGBTQ und ein bisschen Empowerment, also so ein bisschen das Woman Empowerment, oder das so auch, eben mit so, wie du sagst, es ist zum Teil auch explizite Gewaltdarstellung, die temporär ein bisschen vorkommt im Film und, wie sich die Frauen eigentlich gegen die Männer dann auch durchsetzen müssen, oder gegen Gangster, oder gegen Widrigkeiten.
Ja, genau, absolut. Das ist dann eigentlich auch so ein bisschen die Hauptstory oder die Hauptbotschaft, oder so ein bisschen dort drinnen. Also es spielt auch in den 80er Jahren, oder? Der Film.
Genau.
Und dann eine Hauptrolle hat noch der Ed Harris, wo eigentlich der Lou, also Kirsten Stewart, ihren Vater spielt.
Fast nicht erkennbar,
ja. Ja. Wo ganz lustige Rolle da innen hat, aber das sehr gut macht, wie übrigens alle Schauspieler. Also da möchte ich wirklich allen ein Kränzchen winden. Finde, dass die spielen den Cast sehr, sehr gut. Und eben, wenn ihr das Gefühl habt, das ist immer noch Kirsten Stewart, immer noch das Twilight Mädchen, in Anführungszeichen, dann ist das schon lang nicht mehr so. Also eine grossartige Schauspielerin, die das hier in diesem Film einmal mehr beweist. Ja.
Ich finde auch dort, weißt, dass ich teilweise bei gewissen Filmen von Kirsten Stewart habe meint, sie sei schauspielerisch ein bisschen limitiert gewesen, vielleicht auch vom Drehbuch. Und man sagt ja auch manchmal nachher, dass sie ausdrucksarm wirkt, manchmal eben auch in gewissen Rollen. Aber jetzt der bei Love Lies Bleeding habe ich das Gefühl gehabt, sie hätte sich ein bisschen mehr aus sich rauskommen können. Klingt jetzt ein bisschen komisch, habe ich aber wirklich auch das Gefühl gehabt, dass sie schauspielerisch ein bisschen gewachsen ist einerseits, dünkt mich. Und dass es natürlich auch eine Rolle ist, die ihr behagt, gerade weil eben die Beziehung zu einer Frau, weil sich da mit dem Outing und so, dass es ihr mehr entspricht, die Rolle an sich und sich selber, also als Person jetzt in dem Sinn, oder? Und da habe ich gemerkt, ist, glaube ich, für sie das stimmiger gewesen und dass sie mehr Charakter hat können zeigen in dieser Rolle, eben in dieser wie eine Beziehung zu einer anderen Frau, die jetzt da stählern ist und sie entweder sie so ein bisschen anschmachtet und sie aber dann auch gleich so miteinander durchdrehen, ein gewisses. Das hat ihr wirklich ein bisschen mehr gut getan, ja. Da bin
absolut,
ich bei dir.
Ja. Also sie ist ja schon vor 2 Jahren, ist sie, glaube ich, nominiert für einen Oscar, so viel das richtig im Kopf habe, für den Spencer, also wo sie Prinzessin Diana spielt.
Stimmt.
Und eben, sie hat ganz viel sonst so kleine und vor allem auch unbekannte Filme gedreht, die natürlich auch lange nicht alle gesehen habe. Aber ja, nochmal, um kurz zu machen, spielt sie sehr gut, wie eben auch die anderen HauptdarstellerInnen. Und ja, also mir hat der Film sehr gut gefallen, muss ich sagen.
Wärst du auch fast ähnlich wie ich, tendierst du gegen ein englisches Schaut sich gut. Da wären wir jetzt bei diesen, gut, ja, bei diesen 4 Sternen.
Ja. Absolut, ja. Also wirklich,
okay,
könnt ihr sehr gut schauen. Oder schaut den sogar. Wenn ihr so ein bisschen die Story auch ein bisschen mögt, auch ein bisschen Crime und noch ein bisschen Blut spritzen, wenn ich das nichts ausmacht, könnt ihr das sehr, sehr gerne schauen.
Ja, dann gehen wir doch da weiter in unserem Ding. Ich glaube, du hast noch etwas gesehen, was ich auch nicht gesehen habe, oder?
Ja, ja, 2 Filme. Ich mache 2 zusammen, die du nicht hast gesehen. Die so ein bisschen älter sind, wo ich am Nachschauen war. Und zwar ist das eine Weird mit dem Weird, die Al Yankovic Story. Und vor allem der Schauspieler kennt ihr dort, aber im Film würdet ihr ihn fast nicht kennen, nämlich der Daniel Radcliffe, aka Harry Potter. Und der ist sich, wie eben Kirsten Stewart, auch so recht am Wandeln und spielt ganz unterschiedliche Rollen. Und unter anderem eben die hier vom Al Yankovic. Und der Al Yankovic hat es gegeben. Das ist so eine Art Biopic, was aber dann überhaupt nicht ist. Und zwar hat der Al Yankovic, es hat dann so ein bisschen angefangen in dieser Zeit, so 70er Jahre, ist das dann so ein bisschen aufgekommen, hat er so eine Ziehharmonika bekommen, hat das eben schon als Kind immer spielen. Und der ist dann wirklich auch bekannt worden, weil er dann hat angefangen, Lieder covern. Das war einer von den ersten, der eben Lieder hat covert, aber dann wie einen anderen Text hat gegeben. Und ist dann mit dem zum Star aufgekommen. Und die Geschichte gehen wir hier durch, aber sie ist eben so weird erzählt. Oder es kommen alles Sachen vor, die überhaupt natürlich auch nicht stimmen, die völlig übertrieben waren. Zum Beispiel die junge Madonna kommt vor, die mit ihm eine Beziehung hat. Und das hat es überhaupt gar nicht gegeben. Aber er hat natürlich irgendwie ein Lied gecovert von ihm. Und das ist dann immer so ein bisschen der Bezug, oder, was sie so machen. Und es ist dann wirklich eine ganz abgefahrene Geschichte, die da daraus entsteht, wo einfach eben nur so punktuell natürlich eben das Biopic ist, wenn man so will. Aber es passt natürlich völlig eben zu dem Titel mit dem Weird. Und du jetzt auch nicht alles erzählen, was da vorkommt, das müsst ihr selber schauen. Eben, ganz abgefahrene Geschichte, aber ich habe mega Freude gehabt, irgendwie, es hat Spass gemacht, das zu schauen. Oh, es eben völlig übertreibt und völlig übertrieben ist. Aber manchmal braucht man ja das irgendwie so ein bisschen, wenn man sich darauf einlassen kann oder gerade so in der Stimmung ist, für das zu machen. Ich habe auch ein paar Mal müssen laut lachen. Und ja, wirklich hat gefackt, den Film zu schauen, wo auch verschiedenste Leute da im Cast mitspielen. Bis auch gewisse Musiker, die vorkommen, also ich weiß nicht, natürlich den Namen nicht mehr, aber genau die Szene kommt auch so vor im Ding, der Bassist von Queen, der mitspielt, wo genau sich eben auch so vorstellt, hey, wisst ihr, wer ich bin? Und so, nein, ich weiß nicht. Keine Ahnung und so. Ja, ich bin der Bassist von Queen. Ah, ja, genau. So, irgendwie, aber niemand weiß, wie er wirklich heisst. Und all so Zeug kommt vor. Und das sind auch die echten Leute, die sich selber verkörpern. Es ist ja, wirklich mega lustig. Aber das hast du nicht gesehen, gell?
Nein, ich habe eben nicht gesehen. Kennt ihr Al Yankovic eben von früher, wo er 80er-Jahre-Filme, wo er zum Teil recht abgedreht die Es hat jetzt dann Verarschungsfilme gemacht, wo er selber wirklich auch so ein bisschen einen Coconut hat. Aber er ist ja sehr begabt. Also jetzt eben der richtige Jankovic, oder, der da auch Musiker ist, Entertainer und so. Er glaube auch gerade mal einen Grammy gewonnen und so. Also er ist recht eine illustre Figur in diesem Hollywood. Er nimmt sich selber wirklich nicht für voll und holt dort wirklich ab und zu auf den Putz. Aber er ist wirklich so eine Kunstfigur eigentlich, ein kleiner Wirri. Aber eben eine amüsante auf eine gute Art. Also ich denke mal, eben, wenn der Radcliffe so eine Chance hat, so etwas für zu spielen und so aus der Reihe tanzend, könnte man noch antun. Ich denke, es wäre sicher mal noch interessant zu sehen.
Absolut. Also ja. Er spielt selber, hat so eine Mini-Rolle auch noch, wo er selber mitspielt. Und okay. Ja, es ist wirklich lustig. Könnt ihr mieten überall, wo ihr Videos könnt, mieten könnt. Gibt es das zu sehen? Genau, und der zweite Film, den ich noch vorstelle, jetzt muss ich da gleich schnell, jetzt habe ich gerade den Vater ein bisschen verloren, den ich noch gesagt habe, ist der das pure Gegenteil von Weird und Al Yankovic, ist nämlich After Sun aus dem gleichen Jahr, 2022, wo ganz, ganz eine ruhige Geschichte ist. Und zwar geht es darum, dass Vater, gespielt von Paul Mescal, mit seiner Tochter, der Sophie, gespielt von der Frankie Corio, in die Ferien geht, respektive es ist so wie eine Rückblende in der Film, wo sie eben vor 20 Jahren mal zusammen sind in die Ferien gegangen. Also Sophie, die jetzt heute erwachsen ist, schaut jetzt das. Sie hat zum Teil also eine Videokamera dabei gehabt und sie schaut jetzt so ein bisschen die Videos und tut sich so wie zurückerinnern an die Ferien zusammen in der Türkei mit ihrem Vater, eben mit dem Paul Mescal. Und das ist echt die ganze Zeit, das ist der ganze Film, was sie dort in diesen Ferien erleben. Und wirklich ganz, ganz so einen langsamen Film, wo aber sehr herzlich ist mit diesen beiden, oder wo die wunderbare Chemie haben, also schauspielerisch, wo das überkommt, und du nimmst das denen wirklich voll ab, oder auch Frankie Corio, wo eben die Sophie spielt, wo glaube ich 12 oder so ist, Kinderdarstellerin, wo wirklich außerordentlich gut spielt, finde ich. Und so, wirklich so einen Charme auch verkörpert, wo sie drin hat in ihrer Mimik und Gestik. Und ja, wirklich ganz schöner Film. Ich muss sich ein bisschen darauf einladen. Der eine Drang würde sagen, es ist ein bisschen langweilig, weil nicht so viel passiert. Aber das ist eigentlich, ja, der Film ist so aufgebaut. Ja.
Aber ich würde auch sagen, dass er so. Melancholie ist, glaube ich, auch noch etwas, was sehr stark, prägt. Habe ich immer so im Trailer das Gefühl gehabt, weil ich ihn jetzt noch nicht gesehen habe, aber das spielt es auch noch, gell?
Mit genau, also die, sie sind getrennt, die Eltern. Die Mutter sieht man eigentlich nie. Du siehst eigentlich immer nur den Paul Mescal, als Callum, als Vater. Und ja, der hat so, so ein bisschen natürlich auch Zweifel, so ein bisschen, das ist so ein bisschen dabei, aber es ist dann auch wieder herzlich, weil sie eben etwas wie zusammen machen. Und so viel ich das da kann beurteilen, ist das ein Regiedebüt von der Charlotte Wells, wo die Regie hat gemacht, schottische, ja, direkt, also Regiefrau und Producerin. Und für das wirklich grossartig. Also, es hat auch so ein bisschen künstlerische Aspekte drin, wie es gefilmt ist. Wo man manchmal auch irgendwie nur den Schatten sieht von den Leuten. Und man hört sie einfach reden. Oder irgendwie so ein bisschen durch etwas durchgefilmt. Also, sehr kunstvoll auch aufgezogen. Und ja, geht 101 Minuten, also ein kurzer Film, aber wirklich sehr, sehr schön. Und ja, schon das Jahr der zweite Film, den ich wahnsinnig gut finde mit dem Paul Mescal, nach All of Us Strangers, wo wir beide zusammen hier auch schon haben erzählt und für gut haben empfunden.
Sehr gut,
Ja,
ja.
also er spielt da. Ja, ich hatte ihn so nicht so auf dem Radar gehabt, aber wenn ich jetzt das so ein bisschen wie Filmgeschichte ein bisschen durchschaue, spielt er viel so ein bisschen eben die Rollen, die so ein bisschen ruhig und gefühlvoll sind. Außer Gladiator 2, der jetzt kommt, der irgendwie so ein bisschen die Rollen sprengt. Aber sind wir
Ja,
sehr gespannt.
es ist einfach noch speziell, weißt du, weil Paul Mescal, oder? Dort habe ich so das Gefühl, er ist wirklich talentiert, wie du sagst, in diesen Charakterrollen. Jetzt bei After Sun habe ich es noch nicht können beurteilen, aber ich glaube, er ist Schauspieler, ist wirklich ein extremes Potenzial, das er hat. Und bei Gladiator habe ich ein bisschen Angst, dass man das natürlich dort gerade nicht gerade in Song setzt, aber einfach nicht wird gesehen, oder? Und wie du es jetzt sagst, oder? Ein Charakterdarsteller, ein junger Darsteller, wo wirklich aufstrebend ist in Hollywood. Und ich glaube, von ihm werden wir wirklich in Zukunft auch noch mehr hören, jetzt im
Ja,
positiven Sinn.
absolut, ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also ich gebe eine Wertung, also schaut sich sehr gut, ein 4, habe mir jetzt nicht ganz ein 5 gegeben. Und eben, wie gesagt, man muss ein bisschen darauf einladen, muss ein bisschen in der Stimmung sein, für so ein einen ruhigen, gefühlvollen Film, wo man, ist ein bisschen schwierig zu schauen, ich glaube auf Amazon Prime kann man ihn mieten. Aber sonst ist er nicht so vielen Orten verfügbar, obwohl er absoluter Hit ist von vor 2 Jahren, genau.
Ja, ich glaube, wir machen mal gerade einen Genrewechsel, nämlich
Ja, absolut.
abrupt ein bisschen die Geschwindigkeit und ein bisschen die Animation, glaube ich, rein. Wir haben den beide gesehen und ich bin mit meinen Kindern schauen, bei dir weiss ich es gar nicht. Hast du den,
Nein.
wie hast du den geschaut?
Ich habe allein geschaut, aber meine Tochter hat ihn schon gesehen, die ist ihn selber schauen. Genau, ja.
Okay, und wir reden über Inside Out, Alles steht Kopf 2. Wo ich eben, wie gesagt, bei meinen Kindern die Schlepptau habe genommen. Den ersten haben wir auch schon gesehen. Der glaubt, ja, das war daheim gewesen, weil der erste ist ja bereits schon im 2015 erschienen. Der erste Inside Out. Und jetzt geht die Geschichte eben weiter. Mit Riley und Riley, das Mädchen, die Hauptprotagonistin, kommt ja jetzt in die Pubertät im 2. Und da können wir ja nennen, Inside Out, vielleicht die, die es noch nicht so kennen, ein Pixar-Animationsfilm, wo eben über Gefühl von dieser Protagonistin Riley geht und die sie also als Figürli dargestellt, in ihrem Hirn, Kopf kann man sagen, und dann als Wesen dort verkörpert werden. Und sie ja unter anderem eben die Hauptrolle ist ja eigentlich Freud, kann man sagen, das ist so ein, auch wie eine Art eine Frau, die eben Freud verkörpert. Nebendran haben wir dann noch die Nebenrollen Kummer, Ekel, Wut, Angst und die haben eben genauso die Charaktereigenschaften. Und jetzt, wo die Riley eben weiter in die Pubertät reinrutscht, wie sie können es nicht anders sein, kommen neue Gefühle auf. Und da kommen dann, eben, da paart sich dann noch der Zweifel, Neid, die Nullbock, also irgendwie noch, und dann noch peinlich, das habe ich auch noch cool gefunden. Also es kommen neue Emotionen auf in ihr. Und Finger, auch schon um vorwegzunehmen, ich habe wirklich gute Vibes gespürt in dem Moment. Also jetzt nicht nur, weil ich Kinder dabei hatte, sondern weil ich echt als Erwachsener recht dabei war. Wie ist es dir gegangen, jetzt so bei Inside Out, also bezüglich der Gefühlswelt in der Riley inne?
Ja, also
Wie ist es
ich
dir
habe
so
das
gegangen?
wirklich grossartig gefunden, einfach schon die Idee natürlich, wo ja jetzt natürlich nicht mehr so neu ist, oder? Das ist beim ersten Teil natürlich noch so ein bisschen mehr, wohl mitschwingt. Und ich finde jetzt beim 2 auch die neuen Gefühle, die da dazukommen, die sind sehr passend zu dem Alter, oder? Wo, und mit dieser Pubertät, ja, das ist wirklich sehr gut gespielt, oder? Also auch die,
also
das
muss...
null Bock, oder? Von so einer Frau spielt und immer nur aufs Handy schaut und alles mit dem Handy erledigt.
Jetzt spielt es auch Erfahrungen.
vielleicht ein bisschen.
Oh, ah, vielleicht. Wir das jetzt, ja, weil meine Kinder, und da muss ich vielleicht auch noch dazu anfügen, meine Kinder sind erst 7 und 10, also sie sind geworden. Und die Moski, wie ich weiss, hat ja schon ein bisschen ältere Kinder, die, glaube ich, die pubertäre Phase du schon mit ihnen zusammen hast können durchmachen.
Also das stimmt
okay.
Schon ein bisschen, ja. Das stimmt
schon. Okay. Ja.
Darf ich zwar nicht zu viel erzählen, gell? Weil sie hören natürlich den Podcast auch, oder? Also,
ja, das ist ja so. Also, das ist vertraulich hier. Nein, absolut klar. Und
aber es ist ja immer die Mischung, gell? Es ist ja nicht nur das Nullbock, oder? Es ist ja dann die Freude, die dann auch wiederkommt, ja.
Aber ja, wenn du als Vater sagst, du hast es gut catchen und ich kann so, einfach auch catchen, wenn man das selber natürlich in dieser Pubertät hat durchgemacht. Jetzt klar ist es ein Mädchen, aber sie spielt jetzt so Hockey und eben die ganze Dynamik mit ihr, die dort abgeht, also eben kommt in die pubertierende Phase und dann gibt es da animationstechnisch wirklich Rabalk, oder? Dann wird die Kommandozentrale gesprengt und umgebaut, wie es eben dann auch vielleicht gewisse Väter oder Mütter dann erleben in dieser Pubertät. Und ich habe das wirklich lustig gefunden und eben hat er dann wirklich mitgeschwungen und ich habe so cool gefunden, hat die Riley das mit dem Hockey, klar, ist jetzt wieder so die Frage von Gender, aber genau das ist auch progressiv, das wollte eigentlich, wie gesagt, dort auch ein bisschen verkörpern und ich habe es jetzt gefunden auf eine gute Art, oder? Jetzt hier habe ich nicht das Gefühl, es wird ja schnell mal irgendwie Disney immer angelastet mit der Wokeness und whatever, da sind wir jetzt kein Fass auf, aber für mich ist es dort einigermaßen stimmig geblieben, oder? Dass jetzt das Mädchen Hockey spielt und dort eigentlich an so ein Talentscouting geht und der plötzlich so in den Zwiespalt kommt, oder? Auch mit ihren Kolleginnen, eben bezüglich, dass sie eine andere hat, die sie dort so ein bisschen als Vorbild hat, das kann man hier schon ein bisschen sagen, ohne gross alles zu verraten, aber es sorgt nach so ein bisschen Spannungen und auch diesen Zerwürfnis, eben gerade mit diesen neuen Emotionen, die das Mädchen entwickelt und ich habe das wirklich cool und auch selbst auch teilweise recht emotional wahrgenommen. Ich meine, wie ist es gegangen, Moski? Hast du das?
Nein, da muss ich dir ein bisschen widersprechen.
Okay.
Also die Story an sich ist gut, so wie du das sagst. Es hat auch so ein bisschen Leistungsdruck, der da natürlich mitspielt, wo man da ein bisschen verkörpern natürlich, oder? Dass eben in dem Hockey-Team, oder ob man dann aufgenommen wird oder nicht, wo natürlich die ganze Gesellschaft ja so aufgebaut ist. Und natürlich ist diese Botschaft schwingt schon mit, oder? Wo man ja von den Kindern heute auch extrem viel abverlangt, oder? Sei es das natürlich im Hockey, ja, wenn man, oder im anderen Hobby, aber natürlich auch in der Schule, oder dann auch in der Berufswahl, wo irgendwann kommt, oder ja, oder im Gimmer, oder dass man da möglichst weit kommt, oder Säckaufnahme etc., oder? Wo ja der Leistungsdruck eigentlich da ist. Und wo man auch so ein bisschen immer muss entscheiden, ja, gehe ich jetzt mit der Freundin, oder muss ich jetzt eben etwas für mein Hobby oder so irgendwie machen, wo ist das gerade? Und das ist sehr gut aufgenommen, aber was mir täuscht, was sie ein bisschen verpasst haben, und das ist eigentlich ja gleich die Hauptaussage, was ich mache, ist die Pubertät. Und ich finde, für das passt die Story nicht von diesem Hockey-Camp, oder? Weil dann in der Pubertät habe ich das Gefühl, schwingen einfach andere Themen mit, oder? Wo irgendwie wichtig sind, oder? Das ist so ein bisschen die körperliche Veränderung halt, noch bei den Frauen eher mehr als bei den Männern, oder so ein bisschen die erste Verliebtheit, wo man vielleicht hat, oder? Wo dort mitschwingt in dem Ganzen. Eben in dieser ganzen Teenie-Phase, wo man so ein bisschen in dieser Achterbahn innen ist, oder so zwischen Kind und Erwachsenen. Und das kommt für mich viel zu wenig zum Ausdruck, oder? Auch das emotionale Wirrwarr, wo man hat, oder, ja, wo jetzt halt ich auch so ein bisschen natürlich erlebe mit den Kindern, aber das habe ich jetzt, das verpasst man hier ein bisschen, oder? Und man geht explizit drauf, man will die Pubertät darstellen und diese Themen werden für mich irgendwie wie zu wenig angespielt. Und das finde ich ein bisschen schade, oder? So. Das passt nicht so für mich, aber alles in allem ist das schon eine runde, gute Geschichte, oder, die da erzählt wird. Vielleicht geht es dann auch noch weiter mit Inside Out 3, oder, wo sie, wenn sie dann halt die Riley noch ein bisschen älter wird, die Themen, die ich jetzt angesprochen habe, die hier jetzt noch ein bisschen fehlen, vielleicht dann noch ein bisschen mehr auf die Tapete kommen oder noch ein bisschen gewichtiger irgendwie sein, oder?
Ich habe das Gefühl, dass sie dort einen recht frühen Status haben genommen von der Pubertät, wie du sagst, vielleicht eben, dass die Themen noch ein bisschen eher kindgerechter jetzt gemacht sind, gegen aborientiert. Ich habe jetzt das bei meinen Kindern gemerkt, vielleicht, dass sie noch ein bisschen mehr dabei sind, weil dort eben noch so das Thema, wie du sagst, Verliebtheit oder das Hin und Her auch mit dem Körper und so jetzt weniger beleuchtet ist worden. Ich könnte sagen, vielleicht hat das nicht zu viel Scham gehabt, das jetzt gerade zu beleuchten, ein bisschen offensiver, whatever, was die Gründe mögen gewesen sein. Aber das mit Freundschaften, die doch einen recht hohen Stellenwert hat, gerade jetzt so, aber vielleicht ist es ein bisschen vorpubertierend, pubertierend, am Anfang, also das eigentlich mehr, viel mehr beleuchtet ist worden. Es ist eigentlich Prämisse, denke ich, mehr um das Thema Freundschaft gegangen. Jetzt also um das, was du hast angesprochen, was sicher eben auch ganz enorm aufkommt in der Pubertät, im Zentrum steht. Aber hier ist die Message mehr, wie stehe ich zu dem anderen allen gerecht werden und bezüglich Freundschaft, wie viel Bedeutung hat Freundschaft und was stelle ich hier die Relation mit meinem eigenen Erfolg und dieser Selbstfindungsphase. Und da ein bisschen mehr im Fokus ist, oder?
Ja, eben, wie gesagt, das passt, aber so ein bisschen unter der Pubertät hat es mir irgendwie noch ein bisschen anders. Gut, ja. Irgendwie, ja. Aber wie gesagt, also es gibt dem Film ja absolut recht, das haben wir echt noch mal sagen. Box Office, oder? Also es ist wahnsinnig. Inside Out 2 ist jetzt bei 1,6 Milliarden knapp.
Gigantisch,
also, also das heisst, einerseits meistgeschaut der Film von diesem Jahr. Er ist mittlerweile in der Top 10 All-Time und damit auch der meistgeschaut Animationsfilm. Wenn man mal Lion King, da die Live-Action-Verfilmung nicht als Animation anschaut, die ist nämlich auf 9, aber da gehe ich eigentlich davon aus, dass er jetzt den eigentlich auch noch gut, überholt. Oder? Und das heisst, also einfach, dass ihr das vielleicht auch noch könnt einordnen könnt, oder? Zum Beispiel gegenüber den aktuellen Filmen letztes Jahr, oder? Also, er ist weit über Barbie, also Barbie ist All-Time 15, Inside Out 2 ist jetzt schon auf dem Platz 10, er ist über Top Gun, Maverick, er ist über dem ersten Avenger-Film. Also, einfach, dass ihr da ein bisschen eine Relation bekommt, wie eingeschlagen das der Film jetzt hat. Oder? Und natürlich mit der Vorschusslorbeere, die schon das Eis hatte. Aber, also, ja, ist ein guter Film, absolut. Und darum können so viele Leute schauen. Oder?
Ja, weil ich habe jetzt das Gefühl gehabt, gerade im Animationsbereich hat man so eine Durchstreckung gehabt, vor allem auch gerade inhaltlich. Weil ich dort immer ein bisschen Substanz mir gefällt hat, auch die Emotionalität. Und ich habe das jetzt bei Inside Out wirklich als Erwachsener wieder mehr gehabt. Also, dass es einerseits ein kindertauglicher Film ist, aber hankerum auch connected als Erwachsener. Und dort bedienst du dann so wie beide, oder? Und das macht ihn, glaube ich, auch aus. Das macht auch die Eintritte stark, dass du natürlich Erwachsene und Kinder hast. Und, das habe ich habe ihn wirklich inhaltlich auch gut gefunden. Also, die Message, eben, mit Wanne, es hat Kritikpunkte, absolut. Aber das, dass es ein Animationsfilm ist, hat er wieder mal mehr gehalt. So. Und
absolut, ja.
Dort würde ich jetzt wirklich fast auf ein 4 tendieren von 5 und sagen, der schaut sich wirklich gut. Von mir aus gesehen. Jetzt weiss ich nicht, wie du das würdest.
Ja, ich habe natürlich die Abstriche gemacht. Oder? Ich bin echt beschaubar. Im 3, es ist vielleicht nicht ganz gerecht, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, mit denen. Ich habe halt einfach eine andere Erwartungshaltung gehabt. So. Und darum gibt es jetzt sehr viel mehr Abstriche. Genau. Und vielleicht gleich, also wir schließen ab, oder? Aber jetzt hat ja Disney hat ja letzte Woche ein grosses Event gehabt, wo sie da alles haben angekündigt, was sie in der nächsten Zeit rausbringen wollen, oder? Und es geht ja eigentlich weiter. Es kommen einfach nur Filme, wo einfach, ja, einfach die neuen nochmal das 3, das 4 irgendwie etwas. Also es kommt eine neue Toy Story raus als Beispiel. Und ja, irgendwie frage ich mich schon manchmal ein bisschen, habt ihr keine neuen Ideen, oder? Ja, was ihr das jetzt müsst bringen. Und klar, Inside Out gibt es natürlich wieder recht, oder? Es ist ein Kassenschlager, ein riesen Kassenschlager, oder? Und ja, klar, macht er sagt Disney, ja, das, die Cash Cow holen wir ab, oder? So wie bei den anderen Filmen eben auch, was jetzt da alle haben angesagt, was jetzt da alles kommen, alle Fortsetzungen. Ja. Aber manchmal habe ich irgendwie das Gefühl, ja, eben, macht doch eine gute neue Idee, die ihr vorbringt.
Ich denke, ja, weißt, wenn der Inhalt noch stimmt von dem, was man transportieren will, also wenn es nicht nur eben der Cash-Cow selber geschuldet ist, dass man weiss, okay, klar, Money spielt immer eine Rolle, aber wenn die Qualität eigentlich noch stimmt, und das bin jetzt bei Inside Out eigentlich gut bedient worden, habe ich das Gefühl gehabt, wo es auch 9 Jahre her ist, oder? Wo der erste ist gekommen. Also sie haben dort wirklich vor Thematik eine grosse Lücke gelassen. Wenn man aber nennen natürlich, wie du sagst, irgendwie alle 2, 3 oder ein paar Jahre immer wieder die gleiche Franchise dann irgendwo bedient, dann tut man das Thema eigentlich da reiten. Also der leidet die Franchise oder Inhalt auch vor Qualität. Das ist so ein bisschen mein Umgang mit diesem Thema, manchmal.
Wie du das bei Marvel ja auch diskutiert oder aber ist halt hier.
Absolut.
Jetzt gleich eben, frage ich mich schon, braucht es jetzt einen neuen Toy-Story-Film, oder? Nein, für mich nicht. Aber natürlich, das wird wieder geschaut werden, werden Filmleute reingehen, oder? Aber ja, ich bin da ein bisschen negativ jetzt. Also ja, absolut, geht Inside 2 schauen. Oder wenn er den im Streaming kommt, nehme ich an, auf Disney Plus wird das so auch nicht mehr allzu lang gehen. Schaut nicht dort.
Genau. Ja, jetzt mache ich gerade klassen Schnitt.
Nochmal ein harter Schnitt.
Nochmal, jetzt gibt es wieder einen harten Schnitt. Zack. Jetzt müssen wir Genre wechseln und wir gehen ins Horror-Genre über. Also, es wird nun kindgerecht. Es wird jetzt ein bisschen erwachsen. Und, ja.
Gut, wir machen ein bisschen ein Wellending, oder? Ja, wir machen ein bisschen Wellen. Wir gehen von Horror zu Action zu ganz gefühlvoll. Und
ja,
jetzt
zeichnet uns ja auch uns so aus. Vielseitigkeit. Genau, ich gehe jetzt über zu einem Horrorfilm. Maxine heisst er. Die Regie und das Drehbuch von Ty West. Und der Ty West hat dort eigentlich schon 2 Filme vorausgeschickt. Und das in der Hauptrolle mit der Mia Goff. Und das ist Pearl und X. Die hast du, glaube ich, gesehen, gell, Mosky Baby?
Ja, die habe ich gesehen, ja. Und gell, machen wir bitte einen Gefallen, weil ich Maxine ja noch nicht gesehen habe und unbedingt schauen. Du hast dich ein bisschen zurückgehalten, gell? Ich bin aber ein bisschen heikel mit Spoilern und so.
Ja, ich nehme Rücksicht auf dich. Ich nehme so Rücksicht auf.
Wie so einen nur ganz leichten Trailer darfst du jetzt hier, oder? Weil ich auch Trailer nicht schauen, darfst du jetzt da. Nein, machen.
Absolut. Natürlich, ja. Ich mache hier nur eine Rahmenumschreibung. Wir schreiben Hollywood in den 80er Jahren und Maxine will endlich den grossen Durchbruch starten als Schauspielerin. Ist keine Schauspielerin, sie ist eine Schauspielerin, aber ein in einem anderen Genre, sagen wir es mal so, wo es nicht viel braucht. Spricht ein bisschen hüllenlos. Sie ist nämlich ein Pornoständchen und will eben jetzt eigentlich ins reelle Filmgewerbe wechseln. Das ist so die Einstiegsprämisse, Part mit dieser ganzen Geschichte um einen Serial Killer. Und dann geht es dann ab und es hat zum Teil gewisse explizite Darstellungen, was jetzt Gewalt angeht. Eben Mia Goff ist die Maxine in der Hauptrolle. Dann haben wir dort noch für Simon Prest als Ernest Miller, Deborah Geffner als Alien Casting. Also es hat diverse Rollen, es ist nicht eine Riesenproduktion, es steht so ein bisschen als Psycho-Crime-Horror, Slasher, Film. Und ich finde, die 80s-Vibes kommen noch relativ gut rüber. Und ja, Goff, da habe ich immer eigentlich manchmal so kleine. Auch im Internet ist das schon publiziert worden, andere Schauspielerinnen, ich weiß nicht, ob die etwas sagt, nämlich Shelley Duvall. Shelley Duvall ist bekannt worden durch eine so der Nebenrollen, so der grossen Nebenrollen, weltberühmt in Shining. Wo sie dort die Frau vom Jack spielt, vom Jack Nicholson. Und
wo wir auch gerade eine traurige Meldung machen.
Genau, gell, da wollte ich jetzt eben drauf reinschwenken,
ja, Entschuldigung.
Weil Shelley Duvall ist eben gestorben und sie hat Diabetes gehabt und ist erst gerade kürzlich auch gestorben. Das ist ein Zufall, aber immer wenn ich Mia Goff sehe, habe ich sie ein bisschen offen vor Augen. Also es ist so das Horrorgenre, das die zwei verbindet, aber irgendetwas auch im Gesicht oder im Ausdruck, dort, das ist noch schräg. Was hast du dort so einen Bezug, Mia Goff, an sich?
Ja, eigentlich wirklich kennen gehabt, bis sie jetzt eben X und Pearl angeschaut, habe ich sie eigentlich nicht gekannt. Infinity Pool habe ich auch noch geschaut gehabt, von aktuellen Filmen, aber ich habe sie eigentlich sonst nicht gekannt und so ein bisschen auf den Radar bekommen. Und ja, es sind natürlich spezielle Filme. Jetzt gibt die zwei, oder? X und Pearl. Und sie hat auch immer so eine spezielle Rolle, oder? Was sie da drin spielt. Also, es ist noch schwer zu greifen, oder? Wie viel. Also, ist das jetzt einfach sie? Oder wie vielseitig ist sie denn sonst noch, oder? Das kann ich nicht so richtig beurteilen. Aber jetzt zum Beispiel in Pearl hat sie am Schluss irgendwie einen 10-minütigen Monolog oder so, oder? Wo einfach sie direkt in die Kamera reinschaut, ohne Schnitt und nichts, oder? Wo grossartig ist, oder? Wo sie einfach allein dort irgendwie erzählt, direkt in die Kamera rein. Mit Nachaufnahmen und so, oder? Wo die ja rausheben, oder? Als schauspielerische Leistung. Und ja, aber sie ist sonst noch so ein bisschen schwer zu greifen, oder? Weil sie immer so ein bisschen ähnliche Typenrollen natürlich so ein bisschen hat, oder? Jetzt in diesem Genre.
Stimmt, ich glaube, sie ist so ein bisschen ein Beauty, also ein Scream Queen, kann man sagen. Also eure Stimme im Englischen, die Originalstimme, ist ja sehr auch. Screaming, also sie schreit fast ein bisschen manchmal und so, aber es passt eigentlich eben. Also einerseits ein bisschen die, ich sage es jetzt, es klingt alles ein bisschen oberflächlich, aber halt ein bisschen das, was man aus den alten Genre kennt vom Horror, halt ein bisschen die Erotik, die sie ausstrahlt, Sexiness, aber Partner mit dem Shocker-Value und gleich eben, wie du sagst, vielleicht manchmal ein gewisses Schauspielerisches mit sich bringt. Dort bin ich mir eben nicht ganz einig, wie viel das hier steckt. Also manchmal hat man so das Gefühl, wenn sie eine gute Regie hinten dran hat, würde wirklich noch viel mehr drinnen liegen, als eben das Klischee mit dieser sexy Slasher-Woman. Aber dann geht das auch wieder ein bisschen. Und der Ty West schrammt dort immer wieder ein bisschen auf und ab, eben jetzt gerade in dieser Rolle von dieser Maxine. Es gibt gewisse Einstellungen, die cool wirken bei ihr. Und dann trifft es auch wieder ein bisschen ab. Vor allem am Schluss vom Film bin ich ein bisschen enttäuscht. Dort hat mich gedrückt, der bietet ein bisschen das Drehbuch. Es ist immer schwierig, einen guten Ausstieg eben so bei Psycho-Horror- oder Crime-Sachen zu finden. Und dort habe ich es dann ein bisschen zu billig und ein bisschen klischeehaft empfunden, jetzt so spoilerfrei erzählt. Oder? Dass man dort so ein bisschen sehr stereotypisches Ende hat und jetzt ohne grosse, wie soll ich sagen, besondere Vibes, was man noch hat gegeben, oder? Aber der 80s Groove hat er drin und so. Er ist für mich, würde ich jetzt mal sagen, knapp schaubar. Ja, knapp schaubar.
Aber was ist denn so der beste Bezug zu der Vorher? Also, es ist ja wie eine Trilogie, oder?
Ja,
im Los, also so lose, oder? Aber was ist denn so also der Bezug? Oder wo ist er angesiedelt zwischen den allen oder zwei anderen Filmen?
Er ist eben relativ lose und der bleibt zum Teil auch ein bisschen vage. Weil sie eigentlich so wie immer wieder nennen, Sidekicks, ich will da nicht zu viel verraten, gewissermaßen entdeckt, wo dann auf die alten Stories, die man aber eigentlich auch kennt, oder die anderen von diesen zwei Vorgängerfilmen, X und Pearl, ein bisschen drauf aufgeklopft wird. Aber es spielt im Film selber nicht explizit eine riesen Rolle, so wollte ich
Okay.
sagen. Also, ich denke, X, Pearl und Maxine sind so ein bisschen wie eigenständige Filme, die aber in sich so ein übergeordnetes, zusammenhängendes, kleines Beieinander haben. Aber jetzt nicht, dass unglaublich viel Wert am Plot hängt, ja.
Okay.
So.
Okay. Ja, ich bin
Gut.
gespannt, dass ich schaue ihn sicher. Einfach schon, ja, dass ich auch die Trilogie abgeschlossen habe, mache ich das auf jeden Fall. Aber vielleicht der erste in
Ja.
meinem Schocktober.
Voilà, das eignet sich natürlich für das schon ein bisschen. Genau.
Genau. Ja, lasst, habe ich noch
Jo.
einen letzten Film. Monster, wollte ich hier vorstellen. Und das ist echt darüber gegangen, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, es kommt nochmal ein Horrorfilm, dann ist das eben überhaupt nicht so, obwohl der Titel natürlich auf das könnte schliessen. Aber das ist es nicht. Es ist eigentlich fast wie ein bisschen das Gegenteil. Es ist ein sehr emotionales Drama, das ihr da hier innen könnt erwarten könnt, aus Japan, wo ja schon ein bisschen Wellen geschlagen hat. Und zwar ist es eigentlich eine Geschichte, wo es ist wie drei teilt. Und in der Hauptfigur innen ist der, jetzt muss ich schauen, dass ich das alles richtig aussprechen kann, mit diesen japanischen Namen, ist der Saori, ein Giu, der in die Schule geht, gespielt vom Sakura Ando. Und der fährt sich dann so ein bisschen auffällig benehmen, sage ich jetzt mal, auch ein bisschen Twist mit dem Lehrer und Mutter, wird dann natürlich auf das aufmerksam und geht dann auch zur Schule und will wissen jetzt, was dort los ist. Und mehr erzählen jetzt eigentlich gar nicht, weil es gibt dann wie drei verschiedene Blickwinkel, wo die Geschichte wie dreimal erzählt wird. Oder? Also einerseits eben, fällt es eben an, wo man das sieht aus der Sicht vom Gil, vom Saori. Nachher kommt die Sicht vom Lehrer, wo dort irgendwie eben bedeutende Rolle innen spielt, wie das ihm ist gegangen. Gespielt vom Eita Nagayama, wo eben der Lehrer verkörpert. Und nein, sorry, jetzt habe ich es falsch gesagt. Zuerst geht man es aus der Sicht von der Mutter und dann vom Lehrer und dann eben am Schluss noch vom Gil. Und ist dann gleich erzählt in 125 Minuten. Also man müsste jetzt auch nicht das Gefühl haben, es gehen 3 Stunden irgendwie, wo man das immer sieht. Und mir fährt immer so ein bisschen wie mehr dazu. Aber ich kann fast nicht wie viel erzählen, einfach nur so viel weg. Vorweg, es ist wie halt nicht so, wie es auf den ersten Blick halt aussieht, oder? Und dass man eben ja, wichtig ist, dass man auch immer ja eben den Blickwinkel vom Gegenüber sieht, aber schlussendlich ist das da sehr eine herzliche und schöne Geschichte, die so ein bisschen gefühlvoll auch daher kommt, hat aber so ein bisschen Mystery oder so ein bisschen Thriller-Elemente drin, aber ist dann am Schluss schon, würde ich es als Drama so quasi einordnen. Und ja,
So kann man
wo, ja.
Dort auch sagen, dass die Blickwinkel eben dann auch so im Japanischen, glaube ich, entsprechen, beziehungsweise gut und böse. Also, dass dort eben das Schwarz-Weiß, wo vielleicht manchmal ein bisschen stereotypisch ist, wo man jetzt mehr aus Hollywood vielleicht kennt, dass das ein bisschen wie aufgelöst oder aufgelockert wird, durch das, dass man eben die Blickwinkel wechselt, wie ich dich verstehe.
Absolut, absolut, ja. Auf das läuft es eigentlich schlussendlich raus. Es gibt dann eigentlich nur eine vierte Person, die so ein bisschen wie eine Hauptrolle hat, wo man aber den Blickwinkel eigentlich nicht so sieht. Und das ist der Yori, gespielt vom Hinata Hiragi. Das ist schon ein Kind, wo eben so ein bisschen wie eine Freundschaft oder eine Freundschaft hat eben mit dem Saori. Wo so eine wichtige Rolle dort innen auch spielt. Und es schlüsselt sich das so ein bisschen auf. Wir erfahren natürlich immer mehr, aber wir erfahren natürlich auch mehr, weil man es eben aus einem anderen Blickwinkel eigentlich auch näher sieht. Oder? Und warum das der Film Monster heisst, das tue ich auch nicht aufklären. Das kommt dann auch im Film eigentlich rüber. Aber es wäre jetzt ein grosser Spoiler, wenn ich das jetzt würde erzählen. Und eben, das ist eigentlich bei uns, also es ist ein Film von 2023, aber bei uns ist der erst jetzt so ein bisschen im 24. gekommen. Ich weiß gar nicht, er ist glaube nur ganz, ganz kurz im Kino gekommen. Und jetzt kann man schauen auf Filmingo, so ein Schweizer Anbieter, wo man kann, also ein bisschen, vor allem auch so ein bisschen kleinere und Indie-Filme mieten, könnt ihr da schauen. Und für mich eigentlich ja absolute unbedingt schauen Empfehlung. Wirklich.
Ja, gut. Da werde ich mir dann noch zu Gemüt führen.
Ja, Fall, also für dich sowieso, Tommy, oder? Du hast ja gerne auch so japanische Filme. Und also ja, das ist wieder mal ein Beweis, dass Japan da sehr, sehr gute und schöne Filme kann machen. Also für dich sowieso, Tommy, also unbedingt musst schauen.
Da werde ich schauen, das kann ich hier schon mal verraten und werde sicher da nochmal drauf einschwingen, wenn noch kurz, aber da entspannend, habe ich auch Trailer davon gesehen und da bin ich wieder, weil das braucht die Vielfältigkeit, die du auch immer wieder hier bei uns bei Lugsch mal reinbringst, das finde ich auch mega wertvoll, mega schön, nebst dem, dass wir viele Hollywood-Produktionen haben und auch schauen, manchmal besser, manchmal weniger, aber die Diversität vom Filmschaffen soll hier auch Platz haben, verschiedene Länder, verschiedene Kulturen, soll hier auch einen Stellenwert haben, ich schaue mal, und da werden wir sicher hier und da auch noch wieder drauf eingehen.
Ja. Genau.
Ja.
Und jetzt haben wir noch etwas anderes zum Abschluss, gell?
Eigentlich so ein kleines Special, das hier gerade ein bisschen aus der Reihe tanzt, aus der filmischen Denke. Das ist nämlich eine Serie. Und ja, es ist mehr, das kann ich jetzt gerade schon, nehme jetzt schon vorweg, die wird mir wahrscheinlich in meiner Top 10 Jahresliste vom 24 wieder auftauchen. So viel sei verraten, es geht hier um aus Mangel an Beweisen, Assumed Innocent, mit dem Gyllenhaal, Jake Gyllenhaal, der hier von mir aus gesehen wirklich echt gute Rolle bekleidet in dieser Serie, finde ich. Ja, ich glaube, soll ich da mal den Plot schnell kurz zusammenfassen?
Ja, mach das.
Spoilerfrei. Ich glaube, was man weiss, es geht hier um eben den Rusty Savage, eben verkörpert von Jake Gyllenhaal. Er ist ein Staatsanwalt und wird beschuldigt, hier seine Geliebte, nämlich Carolyn Plymouth, Bild von der Renate Renziff, umgebracht zu haben. Er hat ein Kleid mit ihr gehabt und das wird ihm jetzt zum Verhängnis als angehender Staatsanwalt aus seinem Umfeld. Andere nehmen zuerst ihn nicht ins Visier und plötzlich wird er da verdächtig. Das mal zur Ausgangslage. Und Frau vom Rusty Savage, nämlich Barbara Savage, wird gespielt von Ruth Nega, wo ich auch eine sehr gute Schauspielerin finde. In weiteren Nebenrollen ist der Raymond Horgan gespielt von Bill Camp. Dann ist da auch jemand, der sehr gut ist. Ist auch noch eine grosse Hauptrolle, der Tommy Molto, auch ein Staatsanwalt, gespielt von Peter Sarsgaard. Ja, also einerseits das Cast finde ich wirklich gut, ich finde die Aufmachung gut, ich finde es durch und durch eigentlich eine sehr starke Serie. Es ist auch schon bereits eine zweite Season angekündigt, verblüffenderweise. Obwohl, ja, man da noch nicht viel dazu sagen kann. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl gehabt, und jetzt komme ich gerade zu dir, Moski. Jake Gyllenhaal hat für mich wirklich sehr viel Talent als Schauspieler. Und mir hat gedacht, das Talent habe ich so zum Teil schon auch lange nicht mehr gesehen. Das klingt jetzt ein bisschen provokativ, aber er hat super Rollen gehabt und in der letzten Zeit hat mir das weniger gecatcht. Also ich erinnere, er hat da Roadhouse mitgespielt, den ich nicht wirklich gut gefunden habe. Er hat in einem Film mitgespielt, Ambulance 2022, wo ich auch nicht wirklich. Es hat viele Filme gegeben, wo ich ihm die Rolle nicht abgekauft habe. Und jetzt hier, bei Assumed Innocence, mangels aus Beweisen, habe ich ihm das wieder abgenommen. Er hat, für mich ist der Alt Gyllenhaal, den ich kenne, mit all seinen Facetten, wieder zum Zug gekommen. So, Moski, was sagst du zu dieser Serie?
Ja, vielleicht noch auf die schauspielerische Leistung einzugehen, die du jetzt gerade hast angesprochen. Das kann ich ehrlich gesagt nicht ganz so beurteilen, weil ich die Filme, die du da aufgezählt hast, nicht gesehen habe von ihm. Also Roadhouse habe ich nicht gesehen von der aktuellen, dass ich irgendwie den Vergleich nicht habe. Aber nichtsdestotrotz gefällt er natürlich sehr gut. Also er macht das in seiner Rolle da, ja, spielt er das sehr, sehr gut und wirklich auch glaubwürdig, oder wie das rüberkommt. Also eigentlich bei allen, muss ich sagen, also ich finde die Schauspielerleistung, gibt es jetzt nicht irgendwie jemanden zu sagen, weißt du, der da abfällt, wo das hier eigentlich alle sehr, sehr gut rüberbringen. Und klar, er vorab natürlich in der Hauptrolle innen, wo ja immer mit dem Twist irgendwie ein bisschen spielt, oder? Wo ja die Serie trägt, oder? Ist es denn vielleicht gleich gewesen oder vielleicht gleich nicht, oder so? Das schwingt ja so durch die ganze Serie mit bis zum Schluss. Und das willst du irgendwie auch rausfinden, darum ist ja die Spannung auch so da. Also klar ist natürlich das Drehbuch, das mitmacht, aber er muss das natürlich als Schauspieler ja auch tragen, oder? Und spielt das eigentlich auch so ein bisschen gut, oder? Manchmal so ein bisschen mit dem Wechsel drin, oder? Wo du irgendwie plötzlich das Gefühl hast, am Ende ist es eigentlich wirklich gleich gewesen, oder so, oder? Und nachher, nein, doch gleich wieder nicht, oder? Wo eben ja nicht nur mit dem Beweis oder so zu tun hat, sondern ja mit, wie er seinen Charakter spielt, oder? Weil er irgendwie wieder etwas so ein bisschen überzeugend sagt, oder eben nicht. Und dass der eigentlich sehr gut mitmacht, aber natürlich auch emotional, oder mit seiner ganzen Familie, mit seiner Frau, mit den Kindern, oder, wo natürlich der auch sehr belastet sie unter dem Fall natürlich, aber auch nachdem dass sie natürlich herausgefunden haben, dass er natürlich ein Verhältnis hatte und ja, dass der ja, wo immer zwischen steht und er natürlich auch die emotionalen Twists hat, oder, mit dem Schuldgefühl gegenüber der Familie wegen seinem ja, Fremdgehen. Und ja, das macht er wirklich sehr gut. Ja, das hat mir gefallen.
Das, was du erwähnst, eben gerade so die emotionalen Twists, die das in sich innen hat, eben gerade das Psychologische, also es geht ja hier um Crime, Drama, psychologische Thriller, finde ich. Das zeichnet es eben für mich aus, dass die Emotionen innerfamiliär so glaubhaft gespielt werden. Also Beziehungen, er hat eine Tochter und einen Sohn, und auch die, oder, die immer wieder Zweifel an dem Vater haben, aber dann auch immer wieder seine Familie und trotzdem eben auch seine Frau mit dem Fremdgehen, wie geht sie mit dem um und so. Deswegen einfach, das ist stark gespielt. Und das ist auch etwas, was mir in Hollywood vielfach in letzter Zeit auch gefällt hat. Also, gutes Script, und Authentizität gut gespielt. Und das habe ich hier gespürt in diesen 9 Folgen. Es geht auch nicht so lange, die Serie. Und es ist auch nicht mal nur ein Gerichtsprozess, der unter einer Rolle spielt, der sehr spannend ist, selbst wenn man in diesem Gerichtssaal ist. Und dann gibt es da immer wieder so Sequenzen daraus raus. Aber auch nebendran die Tonalität. Oder wenn eben sie wieder alle zusammen, entweder allein oder er mit sich das Ganze muss ausmachen und immer wieder so Schnipseln auftauchen, auch bei ihm. Was ist jetzt gesehen oder nie und so. Also, der Film spielt wirklich mit sehr vielen unterschiedlichen Emotionen und Gyllenhaal, der eben auch die Anspannung, die er in sich trägt, immer wieder das Ausbrechen, das man spürt, wo viel in seiner Rolle ist gesehen. Auch gerade Leute, die eine Empfehlung, die ich noch aussah, ist zum Beispiel Nightcrawler, wo er da so einen Reporter eben spielt, der so Sensationsjournalismus macht und der wirklich durchtickt, oder? Das ist der Gyllenhaal in Prime. Und das habe ich hier wieder gespürt. Emotionalität, Glaubhaftigkeit und das bis in die Nebenrolle. Also auch ein anderer, der Bill Camp, wo der den alten Staatsanwalt, schon fast Pensionär, wo er da ist, verkörpert. Auch der gut, mega gut gespielt, selbst eine Nebenrolle. Authentisch, cool. Auf den Punkt. Also, ihr spürt mich. Ich haue hier einfach jetzt gerade mal schnell direkt das Fünfi raus. Wer Crime Thriller gern hat, Spannungsbogen, ich sage für mich das Fünfi. Unbedingt schauen, wenn ihr dort drinnen seid. Moski, was ist so dein Fazitverdikt?
Ja, ich bin eben nicht ganz bei dir. Und zwar, also ich muss sagen, es ist die Spannung und der Spannungsaufbau ist wirklich sehr gut gemacht in dieser Serie. Also du musst wirklich wissen, wie jetzt das ausgeht. Und das behaltet die einfach wirklich die ganze Zeit dabei. Also wirklich die ganze Serie durchbingest auf Apple TV Plus, wo das läuft. Es hat aber ein paar Sachen und insbesondere der Schluss, der für mich nicht ganz logisch ist. Das tun wir jetzt natürlich hier nicht auflösen. Das können wir vielleicht dann aus dem Off machen, Tommy, wo ich das Gefühl habe, wo es nicht ganz aufgeht. Und ich muss sagen, also ich weiß nicht, oder? Es basiert ja auf einem Buch von 1987, wo der Scott Turow geschrieben hat. Und es ist ja schon verfilmt worden, nämlich 1990 in der Hauptrolle von Harrison Ford. Und der Schluss in der, also ich habe den Film, soweit ich weiß, eben nicht gesehen, aber ich habe es ein bisschen nachgelesen. Und die aber den Film gesehen haben, die können gut die Serie schauen, weil der Schluss ist eben anders als im Buch und im Film. Einfach das schon mal vorweg. Und ich glaube, dort gibt es eben für mich so die zwei, drei Sachen, die eben nicht ganz logisch sind. Und das sind einfach die, die sie eben geändert haben. Oder wo jetzt das da hier nicht ganz für mich aufgeht. Und das finde ich ein bisschen schade. Oder? Und es hat, dazu hat es noch so ein paar Sachen drin. Nämlich so ein bisschen die Traum-Szenen. Also manchmal sind die Figuren, also siehst du etwas, wo natürlich ein bisschen darauf raus spielen will, eben, ja, ist es nicht gewesen oder ist es jetzt nicht gewesen, oder? Will dich so ein bisschen auf eine falsche Fährte leiten, Serie. Und dann plötzlich erwachen sie irgendwie aus dem Traum, wo sie irgendwie geschlafen haben, oder aus einem Tagtraum raus. Also, einmal irgendwie, also, das habe ich völlig übertrieben gefunden, oder? Wo einfach einem irgendwie der Kopf explodiert, wo er irgendwie träumt. Und ich finde, das ist alles gar nicht nötig, oder? Also, es hat auch alles funktioniert, oder die Spannung, weisst, aufrechtzuerhalten, wenn das nicht drin ist. Das, ja, eben, das haben sie so irgendwie künstlich irgendwie eingebaut, aber das finde ich ein bisschen schade. Das hat für mich irgendwie nicht gebraucht, oder? Also, es hat da schon echt sehr gut funktioniert. Und darum bin ich nicht ganz bei dieser Bestwertung, wo du jetzt du bist, aber das tut dem keinen Abbruch. Also, könnt ihr sehr gut schauen, bei einem Vieri, macht das eben unbedingt. Der Spannungsbogen ist enorm, und bleibt dran.
Ja, dann sind wir da mal durch. Ich glaube, ihr habt unsere Ratings gehört. Wir haben da einiges für euch aufgeblasen. Ich hoffe, ihr habt hier etwas aus unserer Folge mitnehmen können. Und denke, ich schließe hier und wünsche euch viel Spass beim Weiterschauen von der Serie und den Filmen. Und ich hoffe, ihr hört mal gleich wieder rein, hier beim Schaumal. Ich übergebe Moski und sage einen schönen zusammen.
Ja, ich mache doch gerade eine kleine Vorschau, weil wir haben nämlich die nächsten zwei Folgen auch schon bereits geplant. Da ist der Mephisto auch wieder dabei. Mit dem Mephisto mache ich dann eine Serie Folge, wo wir unter anderem über Game of Thrones reden, wo wir beide haben gesehen. Und nachher gehen wir alle drei, nämlich noch ins Kino, wir gehen nämlich Alien, neuen Film schauen kann, wo wir schon lange drauf warten, wo der Tommy oder Mephisto schon ein paar Mal in den Trailer-Folgen auch drüber geredet haben und wir alle heiß drauf sind. Da können wir schauen und berichten natürlich dort auch wieder. Also die nächsten zwei Folgen sind da auch schon geplant und kommen gleich. Also bleiben dran beim Schauen mal und tschüss zusammen.